HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter, guten Abend.
We're off on the road to Morocco.
Wenn Mohammed VI. Sich bei einem seiner öffentlichen Auftritte zeigt, wird er gerade von den Jugendlichen gefeiert wie ein Popstar.
Marokkos König ist bekannt dafür, ganz schlechte Laune zu kriegen, wenn wichtige Projekte nicht laufen wie gewünscht. Wenn seine Majestät rufe, dann empfinde man zweierlei: Ehre, aber auch die Verantwortung.
We're on the road to
Morocco.
Die Urteile sind ungerecht und ein Racheakt, wer auch immer den Mund hier aufmacht, wird eingesperrt. Und das alles passiert unter den Augen der internationalen Gemeinschaft, die einfach schweigt.
Der Wille zur Reform mag da sein. Aber Marokko verfügt nicht über ausreichende Humanressourcen, diesen Willen umzusetzen. Die Elite setzt sich heute bei uns weitgehend aus Ingenieuren zusammen. Es gibt nur noch 0 oder 1. Halal, Haram. Ja, nein, erlaubt, verboten.
Halal, Haram, oui, non, permis, interdit.
We're Morocco.
Der Fastenmonat ist vorbei. In der marokkanischen Hauptstadt sind die Cafés wieder voll. Es ist früher Abend, die Tageshitze vergeht im leichten Wind vom Atlantik. Das harte Tageslicht wird ein bisschen zärtlicher und hüllt die Stadt in sanfte Farben. Es ist also genau die richtige Stunde, um Station in der Königsstadt zu machen und dort unsere Korrespondentin Dunia Sadaki zu treffen, mit der wir heute durch Rabat streifen, der letzten Station des Tags auf Weltreise auf dem afrikanischen Kontinent. Hallo Dunia, guten Abend.
Guten Abend nach Deutschland.
Die meiste Zeit des Jahres arbeiten Sie als Landtagskorrespondentin des Hessischen Rundfunks in Wiesbaden. Jetzt im Sommer aber haben Sie das Vergnügen, in unserem ARD-Studio für Nord- und Westafrika zu sein. Und für Sie ist das ja auch ein Stück zu Hause. Ihre Familie kommt aus Marokko, Sie haben dort Verwandtschaft, Cousins und ich nehme an auch Cousinen, junge Leute wie Sie. Was verbindet Sie neben der familiären Beziehung natürlich?
Ich würde auf jeden Fall sagen, zwei Themen. Das eine Thema ist Identität und das andere Thema ist auf jeden Fall Migration. Gerade seitdem das Thema auch in Deutschland so ein großes Thema geworden ist. Mein Vater kam als junger Mann in den 70ern nach Deutschland mit einem Vertrag in der Tasche und natürlich ganz vielen Wünschen und Träumen, wie sein Leben denn in Europa, in Deutschland aussehen soll. Und für mich stellte sich so später in der Schulzeit die Frage, was bedeutet denn dieser Weg, den er hatte für mich. Mitschülerinnen und Mitschüler haben mich gefragt, wo kommst du denn eigentlich her? Und auch wenn ich gesagt habe, aus welchem Stadtteil in Frankfurt ich komme, hat das irgendwie nicht gereicht. Und es hat bei mir so ein bisschen die Frage ausgelöst, wie deutsch bin ich denn eigentlich und wie wichtig ist die Frage überhaupt für mich? Und deswegen sehe ich mich eigentlich so ein bisschen zwischen den Stühlens manchmal, was ich gar nicht so schlimm finde, aber zum einen kenne ich eben das Leben als Europäerin, als Deutsche, als Frau, die frei und natürlich auch irgendwie unbegründete Zukunftssorgen zumindest leben kann. Aber ich kenne natürlich auch das Leben in Marokko von Menschen aus meiner Familie oder aus meinem Freundeskreis, für die das nicht so selbstverständlich ist, wie ich hier lebe.
Und sind Sie in Ihrem marokkanischen Teil der Familie die Deutsche, die dort lebt, wo so viele Marokkaner hinwollen, aber nicht können?
Auch ich bin auf jeden Fall die Deutsche, so sehe ich mich auch selbst. Aber das ist eigentlich kein alltägliches Thema, wenn ich mich mit meiner Familie treffe und mich unterhalte, weil eben auch viele Verwandte im Ausland leben, in Nordamerika, in Italien oder eben auch in Deutschland, weil dort zum Beispiel Cousins und Cousinen studieren. Aber natürlich haben die auch ein Interesse daran, wie ich lebe oder dass ich so viel reisen kann, ohne mir Gedanken zu machen, wie viel kostet mein Ticket oder komme ich da auch hin ohne ein Visum in bestimmte Länder. Also bei so Gesprächen wird mir da schon bewusst, dass ich hier in Deutschland oder bei Ihnen dort in Deutschland geboren und aufgewachsen bin und dass ich einen deutschen Pass habe, das ist schon ein Privileg.
Und reden Sie mit Ihrer marokkanischen Familie auch über religiöse Werte? Wenn wir jetzt gleich eine Tour durch Rabat unternehmen, dann sehen wir junge Frauen mit Kopftuch. Ist das in Ihrer Familie ein Thema?
Also so Themen oder Gespräche über Religion, das kommt schon mal vor. Meine Familie handhabt das ganz, ganz unterschiedlich. Ich würde schon sagen, meine Familie ist eher klassisch, konservativ, muslimisch. Manche Frauen in meiner Familie tragen ein Kopftuch, andere tragen es nicht. Das hat aber meiner Ansicht nach relativ wenig darüber, sagt wenig darüber aus, wie religiös sind sie denn wirklich oder wie konservativ zum Beispiel denken sie wirklich über bestimmte Themen. Aber natürlich ist Religion in ihrem Alltag ein Thema. Sie beten, sie fasten, sie feiern religiöse Feste. Aber die wichtigsten Themen, wenn ich mich mit meiner Familie unterhalten, sind natürlich, das sind eher Themen wie, macht meine Tochter ein gutes Abitur? Ist sie gut im Studium? Und das Wichtigste, findet sie später einen Job, der gut ist und den sie lange hat?
Und das Kopftuch, sagten Sie eben, spielt insofern keine Rolle, als nichts über Religion aussagt oder darüber, wie gläubig ist diejenige, die es trägt?
Ich würde sagen, und das sehe ich auch hier in der Hauptstadt Rabat, das Kopftuch hat nicht immer religiöse Gründe, sondern für manche Mädchen und für manche Frauen ist es auch wie so ein Deal. Damit die Nachbarn nicht reden, dann setze ich mir das Kopftuch auf und habe sozusagen vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Freiheiten. Ich kann ein bisschen mehr rausgehen, ich kann vielleicht auch abends irgendwo rausgehen, weil meine Eltern dann aus irgendwelchen Gründen mehr Vertrauen in mich haben und die Nachbarn auch nicht reden und sagen, oh, sie trägt kein Kopftuch oder oh, sie macht das und das nicht. Also die Meinung der anderen ist sehr, sehr wichtig, ob hier jemand ein Kopftuch trägt oder nicht. Das sagt manchmal gar nichts über die Religiosität aus. Ich saß hier auch schon in Marokko in Bars und da saßen Marokkanerinnen mit Kopftuch, mit einer Zigarette in der Hand und mit einem Glas Wein.
Für viele Marokkaner ist die Religion ein Thema, ob man Alkohol trinkt oder nicht, ob man im Ramadan fastet oder nicht, ob eine Frau sich verschleiert oder nicht und ob man fünfmal am Tag betet. An diese Pflicht wird ja jeder in Rabat durch die Rufe der Muezzins auf den zahlreichen Minaretten der Stadt erinnert und auch jeder Tourist bekommt die zu hören, den ersten noch vor Sonnenaufgang in der Morgendämmerung. Aber diese Aufrufe, die sind nicht immer von gleichbleibender musikalischer Qualität, weshalb unser erster Besuch in der Stadt nicht zum Hassanturm führt, dem unvollendeten Minarett, der unvollendeten großen Moschee aus dem 12. Jahrhundert, sondern in den Gesangsunterricht für Muezzine. Der wird nicht nur in Marokko erteilt, sondern auch anderswo im Maghreb.
Das ist harte Arbeit. Ein ums andere Mal üben die Muezzine eine Art Tonleiter. Der Kursleiter gibt ihnen Tipps, er erklärt, worauf sie achten sollen. Er singt jedes Mal mit. Fethi Zronda leitet normalerweise das Orchester des staatlichen Musikinstitutes Rashidiya. Jetzt gibt er nebenbei Kurse für Muezzine. Die Idee hatte sein Chef. Hedi Muchli, Direktor der Rashidiya, fand, dass es einiges zu verbessern gibt beim Gebetsruf. Es geht oft irgendwie durcheinander. Wenn der Muezzin dann mal nicht da ist, dann ruft halt einer der anwesenden Gläubigen zum Gebet. Er ist dann der Muezzin und denkt, das wäre ganz einfach. Dann ruft er halt so, wie es ihm gerade in den Sinn kommt. Aber es sind keineswegs nur diejenigen, die mal aushelfen und dabei nicht den richtigen Ton treffen. Adel Hidri ist Muezzin in Boumel, einem südlichen Vorort von Tunis. Nie zuvor ist er geschult worden für den Gebetsruf. Jetzt sitzt er mit 27 anderen Muezzinen in dem schlichten Unterrichtsraum des staatlichen Musikinstituts. Einige legen sich die Hände über die Ohren, sie schließen die Augen, sie suchen Inspiration für den Ruf zum Gebet. Sie üben, mit Erfolg, findet Muezzin Adel Hidri. So wird es angenehm, den Gebetsruf zu hören. Wir wollen ja, dass die Menschen gerne zum Gebet kommen, wenn sie uns hören. Jetzt habe ich mich, Gott sei Dank, verbessert. In den meisten Moscheen von Tunis rufen die Muezzine live zum Gebet. Keine Voraufnahme, kein Ruf aus der Konserve. Im staatlichen Musikinstitut üben sie, wie sie ihre Stimme am besten einsetzen können. Wie sie den Ruf zum Gebet modulieren, wie sie den Rhythmus mal verlangsamen, mal beschleunigen können. In Tunesien lernen viele Muezzine den Gebetsruf einfach im Selbstversuch. Oder ein Vater bringt es dem Sohn bei, so gut er es halt kann. So klingt das dann manchmal auch. Wenig harmonisch, wenig einladend und dann öfter auch noch verzerrt, weil die Lautsprecheranlagen der Moscheen, sagen wir, unterschiedlicher Qualität sind. Also den Menschen kein Wohlgefallen. Im Staatlichen Musikinstitut arbeiten die Muezzine intensiv daran, das zu verbessern. Der Kursleiter Fethi Sronda möchte mehr Vielfalt, mehr Musikalität. Anfangs, sagt er, gab es ziemlich viel Misstrauen bei den Teilnehmern. Am Anfang hatten sie etwas Angst, vor allem die Älteren. Plötzlich werden sie wieder unterrichtet, das war ungewohnt. Aber ich trete nicht als Lehrer auf, der ihnen Dinge aufdrückt. Meister des muslimischen Gebetsrufes können 10 verschiedene Versionen dieser Einladung in die Moscheen präsentieren. Aber darum geht es in Tunis gar nicht. Die Muezzine sollen vor allem ein Gefühl dafür bekommen, dass der Gebetsruf musikalische Elemente enthält und dass er wie eine Einladung und nicht wie ein Befehl klingen soll. Gott will doch, dass das schön klingt, hat Tunesiens Minister für Religion am ersten Tag dieses Ausbildungsprogramms gesagt. Und genau daran arbeiten die Muezzine im Großraum Tunis jetzt.
Und wie Jens Borchers gerade erzählt hat, man kann den Gebetsruf in nordafrikanischen Städten wie Rabat oder auch Tunis zwar ignorieren, aber überhören kann ihn keiner. Und deswegen muss er bei manchen Muezzinen eben überarbeitet werden. Oberster Führer der marokkanischen Gläubigen ist der König Mohammed VI., der aber durch regelmäßige lange Abwesenheiten in seinem Land und seiner Hauptstadt glänzt. Im Netz kursieren viele Videos, die ihn stattdessen in Paris zeigen. Für Touristen ist das kein Thema, für die Marokkaner aber schon. Öffentlich ist das aber heikel, oder? Der König ist laut Verfassung heilig. Wie redet man hinter verborgener Tür in Marokko darüber?
Ja, der König, den König öffentlich zu kritisieren, das ist wirklich heikel. Wenn Marokkaner das tun, dann tun sie das mit Umschreibung. MCs, so wird Mohammed VI. Ja hier genannt. Er ist nicht nur derjenige, der die politischen Fäden in der Hand hält, der trotz gewählter Regierung zum Beispiel das Parlament auflösen kann, der den Ministerpräsidenten bestimmen kann. Also er hat in allen Fragen im Endeffekt das letzte Wort. Und außerdem gilt er als Oberhaupt der Gläubigen. Das ist für viele Marokkaner wirklich wichtig. Er ist, das muss man sagen, ein beliebter Monarch, vor allem im Vergleich zu seinem Vater, Hassan II., der wirklich als harter, als strenger König galt. Seine Regierungszeit wurde auch oft mit Furcht und Folter in Verbindung gebracht. Die bleiernden Jahre, so nannte man seine Regierungszeit. Und bei MCs ist das anders. Er galt schon bei Thronantritt als Mann des Fortschritts, der zum Beispiel viel für die Infrastruktur gemacht hat, der was gemacht hat für Jobs im Land, dass große internationale Konzerne ins Land kommen, dass er Marokko die Energiewende bringen wird. Zum Beispiel hat er im Kraftwerk im Süden des Landes buchstäblich aus dem Sand gestampft. Das ist das größte Solarkraftwerk der Welt, das eröffnet werden wird. Und bis 2030 sollen 52% des Stroms in Marokko mit erneuerbaren Energien produziert werden. Also er hat da wirklich ehrgeizige Pläne für Marokko. Und dass MCs beliebt ist, das sieht man zum Beispiel auch in Rabat im Straßenbild. Da gibt es manchmal Taxis, die haben hinten auf ihrem Rückfenster ein Foto von ihm drauf und daneben steht der beste König der Welt.
Ebenfalls, aber auch nur privat diskutiert, wird das Private des Königs, seine Ehe mit einer 40 Jahre alten Bürgerlichen aus der Stadt Fes, mit der Informatikerin Salma Benani. Die hat man lange nicht gesehen. Das nährt doch sicher Gerüchte in der Hauptstadt.
Ja, das stimmt, aber ich muss sagen, es nährt vor allen Dingen Gerüchte in der ausländischen Presse, denn hier im Land muss man sagen, das Privatleben des Königs ist eigentlich auch tabu. Aber auch die Hochzeit mit Lala Salma, wie sie genannt wird, war natürlich auch ein Zeichen dafür, dass es einen Wandel in Marokko, im Königreich oder in der Monarchie geben wird, denn sie ist eine Bürgerliche und als Prinzessin ist sie auch später alleine auf Konferenzen im Ausland gereist. Das hat natürlich vielen Konservativen im Land nicht so wirklich gefallen. Und ja, es stimmt, jetzt wartet man schon seit längerem auf ein aktuelles Bild, auf ein aktuelles Foto von ihr, vielleicht auch mit dem König zusammen. Und es gibt natürlich Trennungs- und auch Scheidungsgerüchte.
Gesund ist Mohammed VI. Anscheinend ebenfalls nicht. Für Touristen ist das kein Thema, aber für französische und deutsche Diplomaten, die sich mit Nordafrika beruflich beschäftigen, sehr wohl, nämlich ein Grund zur Besorgnis. Noch ist nämlich die marokkanische Monarchie ein Garant für Stabilität. Für Marokkaner auch?
Ja, das würde ich schon sagen, dass viele Marokkaner das so sehen, dass sie auch denken, dass er die extremen Kräfte im Land in Schach hält. Zum Beispiel auch nach den Anschlägen im Land 2011 hat er Imame und Prediger ins Visier genommen und hat hier in Rabat eine Imamschule gegründet, die wirklich jeder durchlaufen muss, der im Land einmal predigen möchte. Und auch ältere Imame mussten sozusagen zur Fortbildung in dieser Schule antreten. Ich habe mir diese Schule auch mal angeschaut. Da werden auch Frauen als Rechtsgelehrtin sogenannte Murshidats ausgebildet. Nebenbei kriegen alle noch eine Ausbildung in anderen Berufen, dass sie sich sozusagen auch anders finanzieren können. Es gibt Menschen, die aus Mali oder aus dem Senegal kommen. Also sozusagen, man versucht auch dem Extremismus mit einem in Anführungszeichen toleranten Islam zu begegnen. Gleichzeitig kümmert sich Mohammed der VI. Auch um die Radikalen im Land, so scheint es zumindest, denn eigentlich wirklich wöchentlich hört man im Radio und man liest das, man sieht das im Fernsehen, dass wieder eine terroristische Zelle hochgenommen worden sein soll. Was danach dann mit diesen Menschen passiert, da hört man dann meistens nicht mehr so viel. Aber es gibt eine Sache, die macht dem König meiner Meinung nach zu schaffen, und das ist die Protestbewegung im Norden des Landes. Da sind Menschen jetzt schon seit Jahren auf die Straße gegangen für Arbeit, für Krankenhäuser und gegen die Korruption. Und diese Proteste ebben nicht ab und die machen dem König wirklich, ich glaube, ein bisschen das Leben schwer. Letzte Woche wurden hier mehrere Menschen dieser Protestbewegung zu 20 Jahren Haft teilweise verurteilt, darunter auch Journalisten. Darauf gibt es und immer noch Proteste, auch hier in der Hauptstadt Rabat. Und da gucken viele auf den obersten Führer im Land, weil sie diese Urteile einfach zu hart und zu ungerecht finden.
Der Tag heute auf Weltreise in Rabat, in einem Land mit durchaus widersprüchlichen Facetten. Über den König sagt man öffentlich besser nichts Kritisches. Wer es tut, macht Bekanntschaft mit marokkanischen Knästen. In Marokko ist der Islam Staatsreligion, Juden und Christen werden aber nicht verfolgt. Gläubige Muslime meiden zwar Alkohol, aber Marokko ist gleichzeitig ein Land, in dem hervorragende Weine produziert werden. Und noch denken die Winzer gar nicht daran, ihre Rebstöcke abzuhacken, was für die immer zahlreicher werdenden Touristen auf jeden Fall eine frohe Botschaft ist.
Jocelyn Després de Gaisancourt hat offensichtlich Spaß an seinem Beruf. Der Exportmanager des größten Weinproduzenten Marokkos präsentiert die Weine, den Medaillon, den Tandem, Spitzenweine des Weingutes in Ouled Taleb.
Today, Moroccan wine is not making volume, is making quality.
Marokkanischer Wein zielt nicht auf Masse, sagt Després de Gaisancourt, sondern auf Klasse. Das spricht sich ganz langsam auch im Ausland herum. 33 marokkanische Weine werden beim traditionellen Weinwettbewerb in Bordeaux verkostet und bewertet. Das ist eine wichtige internationale Bühne für Marokkos Winzer. Die bewegen sich auf einem gut funktionierenden nationalen Markt. 95% der Weine werden in Marokko verkauft, nur 5% im Ausland, sagt Després de Gaisancourt. Das soll sich ändern, Schritt für Schritt. Es ist gerade mal 10 Jahre her, dass seine Firma die ersten Flaschen marokkanischen Weins in die USA exportiert hat. Seitdem versucht man, das transatlantische Geschäft auszubauen. Warum sollte das funktionieren? Womit können marokkanische Weine im Ausland punkten? Die Antwort?
Look, when you drink this wine, it's like you are flying to Marrakesh.
Wenn Sie diesen Wein trinken, fühlt sich das so an, als würden Sie nach Marrakesch fliegen. Keine Frage, Jocelyn Després de Gaisancourt weiß, wie man hübsche Formulierungen für den Weinverkauf drechselt. Marokkos Weine gelten als sonnenverwöhnte, fruchtbetonte Gewächse. Després de Gaisancourt zeigt die jüngste Investition seiner 1926 gegründeten Firma, eine supermoderne Abfüllanlage. Die Produktion im marokkanischen Weinsektor ist immer moderner geworden und das hat der Qualität der Weine gut getan. Neue Tanks aus rostfreiem Stahl haben die alten Betonbehälter ersetzt. Und die Pflege der Reben, das ist in Marokko mühsame Handarbeit. Während der französischen Kolonialherrschaft produzierte das Land pro Jahr 5 Millionen Hektoliter. Keine Qualität, billige Weine für den Verschnitt mit französischen Weinen. Das ist längst per Gesetz verboten worden in Frankreich. Marokkos Winzer wurden dadurch in die Krise gestürzt. Marokkos König betraute dann Anfang der 90er Jahre Brahim Sniba mit einem Neuanfang. Sniba gilt bis heute als Gründervater der modernen Weinproduktion in Marokko. Und er hatte ein besonderes Verhältnis zu seinem Produkt. Ein Wein ist wie ein Baby, sagte Sniba einmal im Interview. Man muss es von Geburt an großziehen. Der Grand Seigneur des marokkanischen Weines starb im vergangenen Jahr. Sein Weingut ist das größte des Landes. Seine Frau führt es jetzt weiter. Und Jocelyn Després de Gesancourt soll dafür sorgen, dass es durch den Export weiter wächst. Die Grundidee dabei ist einfach.
I'm not trying to make a special wine for a special market.
Ich versuche nicht, einen speziellen Wein für einen speziellen Markt zu produzieren. Ich will das verkaufen, was Marokko tatsächlich zu bieten hat.
I'm trying to promote what Morocco has to offer.
Marokko ist schon jetzt, nach Südafrika, zweitgrößter Weinexporteur des Kontinents. Mehr als 20.000 Menschen arbeiten in Marokkos Weinbergen. Und mehr Exporte sollen für noch mehr Jobs in dieser Branche sorgen. Der nationale Markt brummt ja schon. Dass im muslimischen Marokko so munter Wein getrunken wird, ist religiösen Hardlinern durchaus ein Dorn im Auge. Aber der Theologe und Islamforscher Redouane Bounia sagt, ja, der Koran und etliche seiner Auslegungen verbieten eigentlich den Alkoholkonsum. Letztlich sei das allerdings erstens die persönliche Entscheidung eines jeden Einzelnen und zweitens eine eher lässliche Sünde. Alkohol ist eine Sünde wie beispielsweise die Lüge oder wenn man schlecht über andere Leute redet oder sich falsch gegenüber anderen Menschen verhält, gegenüber den Eltern. Dennoch, der Versuch, auf der Terrasse eines marokkanischen Restaurants eine Flasche Wein zu bestellen, der scheitert in aller Regel. So öffentlich sollen dann auch lässliche Sünden nicht präsentiert werden. Wer also Wein trinken will, der wird höflich nach drinnen gebeten.
Aber auch nicht überall. Den Hardlinern ein Dorn im Auge, die Weinkultur aber verbieten konnten sie nicht. Und jetzt gehen wir dahin, wo kein Wein ausgeschenkt wird, aber köstlicher marokkanischer Minztee. Den serviert man überall, auch zum scharfen Barbecue.
Das Café ist weit mehr als nur ein Ort, an dem eine Erfrischung genommen wird. Ein Treffpunkt, an dem private wie öffentliche Fragen diskutiert, Karten gespielt oder Geschäfte abgeschlossen werden. Nicht selten sitzen die Marokkaner mehrere Stunden lang um einen leeren Kaffeetisch, vor allem während des Fastens im Ramadan, das die Cafés nicht leert. An den zahlreichen Straßenständen hingegen wird nur zum Verzehr angeboten, was meist im Stehen, schweigend und schnell gegessen werden kann. Für wenig Geld lässt sich hier ein Fleischspieß in einem Stück Brot, eine Schale Suppe und manchmal eine Tagine erstehen. Diese Straßenstände, die alle dieselbe Ware zu gleichem Preis anbieten, finden sich oft in der Nähe der Medina bei den Busbahnhöfen oder am Rande der Fernstraßen. So ist beispielsweise Chemisset an der Verbindungsstraße zwischen Rabat und Fes berühmt für seine Fleischspieße und nur wenige Autofahrer widerstehen der Versuchung, am Straßenrand anzuhalten und in Eile einige der gut gewürzten Spieße zu kosten. Trotz McDonald's wird diese landesübliche Version des Fastfood auch weiterhin am meisten geschätzt. Die Restaurants europäischer Prägung, die internationale und vor allem französische Gerichte anbieten, werden vorwiegend von kleinen Beamten und Geschäftsleuten besucht, die als Zeichen ihres Erfolges und ihrer entsprechend europäischen Lebensweise Anzug und Krawatte tragen. Noch unzugänglicher für die Gesamtbevölkerung sind die Luxusrestaurants, bestimmt für Touristen oder für internationale Geschäftsessen. Für einen Marokkaner ist es schwer vorstellbar, Geschäftspartner nicht bei sich zu Hause zu empfangen und ihnen auf diese Weise zu zeigen, dass sie als Freunde und nicht als Fremde angesehen werden. Wohlsituierte Familien verfügen übrigens über einen speziellen Salon nur für Gäste, in dem Frauen und Kinder, die zu zeigen als unschicklich gilt, nichts zu suchen haben.
Diese Beschreibung haben wir im Kulturkompass fürs Handgepäck gelesen, Reise nach Marokko, erschienen im Schweizer Unionsverlag. Was dort nicht steht, das weiß unsere Korrespondentin Dunja Sadaki in Rabat. Dunja, Nordafrika und seine junge Bevölkerung. Wer macht in Marokko Politik für deren Bedürfnisse?
Na, zumindest würde ich sagen, versucht die Regierung im Land das, weil ja auch die Unzufriedenheit von so einer großen Masse an Menschen auch gefährlich sein kann für Marokko. Aber das größte Bedürfnis von jungen Menschen ist neben individuellen Freiheiten, nach denen sie sich natürlich auch sehen, auch einfach eine Jobperspektive. Ich würde da ein Beispiel nennen, zum Beispiel, dass die marokkanische Regierung zusammen mit zwei Industrieverbänden eine Berufsschule ins Leben gerufen hat in Ouachita, ganz im Osten Marokkos. Und dort sollen junge Menschen speziell auf die Techniken erneuerbaren Energien vorbereitet werden. Die Spekulation ist dann natürlich, Marokko investiert sehr, sehr viel in diesen Markt und man erhofft sich, dass in Zukunft dort viele sichere Jobs entstehen. Und um die Lehrpläne und die Ausstattung der Schule kümmern sich auch deutsche Experten im Auftrag unserer Bundesregierung. Und weitere solche Berufsschulen, die sind in Marokko auch in der Planung. Aber man muss natürlich sagen, das reicht nicht für die große Zahl an jungen Marokkanerinnen und Marokkanern und auch zum Beispiel nicht für die, die schon ausgebildet sind. Also ob man super ausgebildet ist mit Studium in Marokko oder natürlich sehr, sehr schlecht ausgebildet und vielleicht keine Schulbildung genossen hat, beide Gruppen trifft einfach die Situation in Marokko gleich hart.
Die Situation ist, der Arbeitsmarkt kann nicht alle aufnehmen.
Ganz genau. Also, oder die Menschen sind manchmal auch, ich sag mal, falsch ausgebildet oder erfüllen nicht, werden so ausgebildet, dass der Arbeitsmarkt sie so nicht gebrauchen kann. Also viele, für viele ist das Ziel, einfach auch in meiner Familie studieren, studieren, studieren. Eine Ausbildung machen ist dann eher nicht so angesehen. Und da versuchen solche Berufsschulen natürlich auch anzusetzen und zu sagen, doch eine Berufsausbildung auch mit einem starken handwerklichen Aspekt, die ist wichtig und die kann auch eine gute Zukunft in Marokko versprechen.
In vielen prekären sozialen Verhältnissen genügt ja ein Funke, um die Wut zu entfachen. Als beispielsweise der französische Nahrungsmittelkonzern Danone, Marktführer für Milchprodukte in Marokko, im Frühjahr die Preise erhöhte, traf das Unternehmen einen Boykott, auf den es, wie Jens Borchers beschreibt, überhaupt nicht vorbereitet war.
Sie schreien, weil sie um ihre Jobs fürchten. Hier protestieren Mitarbeiter von Danone Marokko. Die Milchprodukte ihres Konzerns sind vom Boykottaufruf via Internet sehr hart getroffen. Hunderte ihrer Kollegen verloren ihren Arbeitsplatz. Wir gehören doch auch zur Bevölkerung. Die Regierung ist verantwortlich, nicht die Mitarbeiter von Danone. Wir haben keine Schuld an den hohen Preisen. Dass die Lebenshaltungskosten in Marokko stark gestiegen sind, das belegen offizielle Statistiken. Viele Unzufriedene folgten deshalb dem Boykottaufruf gegen zu hohe Lebenshaltungskosten. Jetzt hat Danone Marokko allerdings Entlassungen angekündigt, weil der Umsatz seit Beginn des Boykotts um etwa 50% eingebrochen sei. Didier Lamblin, der Generaldirektor der Firma in Marokko, sagte sogar im Staatsrundfunk: Wenn das so weitergeht, könnte es sein, dass wir weitere Entscheidungen treffen müssen, was Jobs und geplante Investitionen anbetrifft. Und wenn eine Firma wie Danone in Marokko derart betroffen wird, dann stellen andere internationale Unternehmen auch Fragen. Aber keiner weiß, wie der Boykott gestoppt werden könnte. Der Finanzminister musste sich öffentlich entschuldigen, nachdem er die Boykottunterstützer im Parlament Idioten genannt hatte. Ein anderer Minister reihte sich in den Protest der besorgten Danone-Mitarbeiter ein und erntete für diese Parteinahme herbe Kritik. Die Regierung wirkt hilflos. Niemand kennt die Initiatoren des Boykotts, der sich vor allem gegen drei Firmen richtet, die in ihren Märkten eine extrem starke Stellung haben und als politisch sehr gut vernetzt gelten. Betroffen ist Danone Marokko, Tochtergesellschaft eines riesigen französischen Konzerns. Betroffen ist die Mineralwassermarke Sidi Ali. Sie gehört Miriam Bensalah, bis vor kurzem Vorsitzende des marokkanischen Unternehmerverbandes. Und betroffen ist der Tankstellenverbund Afrikia. Dessen Aktienmehrheit besitzt ein Milliardär, der gleichzeitig Landwirtschaftsminister Marokkos ist. Milchprodukte, Wasser, Benzin. Ein ausländischer Konzern und zwei schwerreiche marokkanische Familien. Mehdi Lakhlou, Wirtschaftsprofessor in Rabat, interpretiert den Boykott so.
C'est une révolution numérique.
Das ist eine digitale Revolution, sagt der Wirtschaftsexperte. Eine sehr wirksame Protestwelle via Internet. Lakhlou glaubt, sie zielt auf die engen Verbindungen und Interessenkonflikte in Politik und Wirtschaft im Königreich. Man hat genug davon, die Reichen weiter zu bereichern. Man will sagen, dass es an der Zeit ist, diese schändlichen Verbindungen zwischen Politik und Finanzwelt zu kappen. Politische Amtsträger, die gleichzeitig intensiv Geschäfte betreiben, müssten viel stärker als bisher unter die Lupe genommen werden, meint Mehdi. Mehdi Lahlou. Das sei die Botschaft dieser virtuellen Protestbewegung. Weder die Regierung noch der Königspalast Marokkos haben bisher eine überzeugende Antwort auf diese Botschaft gefunden. Der Boykott geht deshalb erstmal weiter.
Boykotte von Milchprodukten, Wasser, Benzin, Dunja Sadaki, das geht ja ins Herz des Staates. Ins System der Macht werden die Aufrufe der marokkanischen Regierung jetzt doch endlich, die Boykottkampagnen zu beenden, gehört? Dunja, können Sie mich hören?
Ja, ich kann Sie hören. Es sieht überhaupt nicht danach aus, dass dieser Boykott sein Ende finden wird. Denn die Marokkaner sagen, wie eben im Beitrag schon gehört, es hat sich nichts verändert. Zum einen sind da Lebensmittelpreise, die immer teurer geworden sind, die wir nicht mehr zahlen können, die wir so auch nicht mehr zahlen wollen. Zum anderen ist uns ein Dorn im Auge, dass gerade diese Konzerne so gut mit der politischen Elite vernetzt sind. Und wenn sich an diesen Bedingungen, unter denen wir leben, die Marokkaner protestieren ja schon seit Jahren für Ähnliches, für bessere Lebensbedingungen, wenn sich daran nichts ändert, warum sollte der Boykott aufhören?
Halten Sie es für gefährlich, wenn Verbraucherboykotte lange andauern, für die Stabilität der marokkanischen Regierung? Das ist ja auch wichtig für die vielen Millionen Touristen, die ins Land kommen, und für diejenigen, die in Marokko Infrastruktur für diese Leute herstellt. Und das Tourismusgewerbe guckt ja auch darauf, wie stabil ist das Land, wie sicher.
Ich glaube, worum es hier in Marokko gerade wirklich geht, ist das erste Druckmittel, das die Marokkaner gefunden haben, gegen das die marokkanische Regierung, der Staat, keine Repressalien finden kann bisher, die funktionieren. Denn es ist, wie gesagt, der Boykott ist im Internet geboren. Ich kenne ganz viele Marokkaner, von Lehrerinnen, von Beamten etc., die dort mitmachen, und man kann da mitmachen, ohne dass man was sagt. Also ein Boykott ist nicht verboten, und da treffen sich auch ganz viele politische Strömungen, die sonst vielleicht auseinandergehen, aber die sich in diesem einen Punkt zumindest einig sind. Es kann gefährlich werden für die marokkanische Regierung, weil sie diesen Boykott bisher nicht handeln kann. Und es gibt bisher nur eine Antwort darauf, nämlich, dass man auf diesen Protest reagiert und vielleicht im Land endlich mal was ändern muss.
Und das verbreitet sich auch über Internet?
Das ist vor allen Dingen auch im Internet geboren. Da kamen die ersten Boykottaufrufe, dort verteilte sich. Und es gab auch viele, die gesagt haben, okay, eigentlich traue ich mich zum Beispiel nicht auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, weil ich habe Angst, dass man mein Gesicht, meinen Namen erkennt und sieht. Oder ich habe Angst, dass ich Probleme mit Polizei und der Justiz bekomme. Aber ein Boykott, daran kann jeder teilnehmen. Und der floriert vor allen Dingen auch durch soziale Medien, wird weitergetragen. Und viele Menschen haben hier Zugang zum Internet, über Handy, über Cafés. Und deswegen ist das wirklich ein neues Phänomen und auch ein Boykott, der tatsächlich Wirkung zeigt.
Wer aber nach Marokko fährt, der will verständlicherweise nichts mit sozialen Spannungen zu tun haben. Die meisten tun's wegen der überwältigend schönen Landschaft und auch wegen der Souks in den Altstädten.
Es ist würzig in den Souks, es ist kühl und farbig. Der Geruch, der immer angenehm ist, ändert sich allmählich, je nach Natur der Waren. Es gibt keine Namen und Schilder, es gibt kein Glas. Alles, was zu verkaufen ist, ist ausgestellt. Man weiß nie, was die Gegenstände kosten werden, weder sind sie an ihren Preisen aufgespießt, noch sind die Preise fest. Alle Gelasse und Läden, in denen dasselbe verkauft wird, sind dicht beieinander. 20 oder 30 oder mehr von ihnen. Da gibt es einen Bazar für Gewürze und einen für Lederwaren. Die Seiler haben ihre Stelle und die Korbflechter die ihre. Von den Teppichhändlern haben manche große, geräumige Gewölbe. Man schreitet an ihnen vorbei wie an einer eigenen Stadt und wird bedeutungsvoll hineingerufen. Die Juweliere sind um einen besonderen Hof angeordnet. In vielen von ihren schmalen Läden sieht man Männer bei der Arbeit. Man findet alles. Aber man findet es immer vielfach. Die Ledertasche, die man möchte, ist in 20 verschiedenen Läden ausgestellt, und einer dieser Läden schließt unmittelbar an den anderen an. Da hockt ein Mann inmitten seiner Waren. Er hat sie alle ganz nah bei sich. Es ist wenig Platz. Er braucht sich kaum zu strecken, um jede seiner Ledertaschen zu erreichen. Und nur aus Höflichkeit, wenn er nicht sehr alt ist, erhebt er sich. Aber der Mann im Gelass neben ihm, der ganz anders aussieht, sitzt inmitten derselben Waren. Das geht vielleicht 100 Meter so weiter, zu beiden Seiten der gedeckten Passage. Es wird sozusagen alles auf einmal angeboten, was dieser größte und berühmteste Basar der Stadt, des ganzen südlichen Marokko, an Lederwaren besitzt. In dieser Zurschaustellung liegt viel Stolz. Man zeigt, was man erzeugen kann, aber man zeigt auch, wie viel es davon gibt.
Der Souk, hier beschrieben von Elias Canetti, er ist in Marokko Weiterbildungsangebot für Touristen, die das Handeln lernen wollen, was durchaus die Fantasie herausfordert, aber auch sehr vergnüglich sein kann. Wenn Sie die paradiesische Ruhe Marokkos suchen, fernab der Souks, dann allerdings sollten Sie nach Tamnougalt fahren, in den Süden des Landes, ins Tal des Flusses Drar.
Sie werden das vielleicht bekloppt finden, aber dieses Geräusch hier verschafft mir ein tiefes Gefühl von Ruhe. Wenn ich eine Pause vom Korrespondentenjob brauche, wenn ich nicht kommunizieren, nicht neugierig und nicht aufnahmebereit sein will, dann fahre ich hierhin, da wo abends die Frösche quaken. Tamnougalt heißt dieser Ort. Tamnougalt liegt in Marokko im Südosten des Landes. Allein die Fahrt dahin ist schon die Reise wert. Über das mächtige Atlasgebirge hinein in eine Landschaft, die mit jedem Kilometer mehr zur Wüste wird. Dann hinein ins Drar-Tal und nach Tamnougalt. Dort, mitten im Palmenhain am Fluss Drar, liegt das kleine Hotel Bab el Wed. Unter den Palmen von Tamnougalt schnattern Enten, Hühner und Gänse. Dazwischen stolziert ein kleines Kamel herum. Mathilde Richard hat hier im Palmenhain ihren Stall für die Tiere und einen Obst- und Gemüsegarten. Oben in den Palmen zwitschern und flattern alle möglichen Vogelarten. Hier am Drar-Fluss leben viele, viele, viele Vögel. Unsere Gäste können hier ins Tiergehege kommen, die Kinder können die Tiere füttern. Auf gestampften Pfaden führt mich Mathilde durch die kleinen Felder unter den Palmen vorbei an Mandel-, Aprikosen-, Feigen- oder Granatapfelbäumen hinüber zum Hotel Bab el Wed, Tor zum Fluss. So haben Mathilde Richard und ihr Mann, Sinaid El-Kaid, ihr Hotel genannt. Das schwere hölzerne Eingangstor öffnet sich zu einem großen, opulenten Garten. Mittendrin liegt ein kleines Schwimmbecken und drumherum haben Mathilde und Sin nach traditioneller Bauart Gäste-Pavillons gebaut. Wir haben die Rohstoffe der Oase genutzt, das Palmenholz, den Lehm, die Steine. Das haben Handwerker hier aus dem Ort innerhalb von 2 Jahren aufgebaut. Entstanden ist eine Oase in der Oase. Die kleinen Häuschen aus Stampflehm und Holz fügen sich unauffällig in den großen Garten ein. Die Einrichtung kommt auch aus der Umgebung. Schlichte, schöne Berberstücke vom Teppich bis hin zur Seifenschale. Am frühen Morgen regieren die Vögel über dem Palmenhain des Oasenstädtchens Tamnougalt. Utman kommt, ein schlanker Berber, das traditionelle Baumwolltuch um den Kopf gewickelt. Utman führt mich auf den Gipfel des Kisan-Berges, 1500 Meter hoch. Nach gut 2 Stunden sind wir oben. Unter uns zieht sich wie eine fette grüne Schlange der Palmenhain durch das Tal mit dem Drar-Fluss. Direkt gegenüber liegt schon die nächste Bergkette. Ein Adlerpärchen kreist über der Oase Tamnougalt im stahlblauen Himmel. Hier muss man nicht reden. Schweigen, gucken, atmen. Von Tamnougalt aus lässt sich das ganze Drar-Tal erschließen. Mit dem Fahrrad, mit Wanderstiefeln, mit dem Auto, ganz wie man will. Hinein in alte Lehmfestungen, in kleine Dörfer oder zu den Wasserfällen von Tisgi. Keine Tanzclubs, keine Cafés mit plärrend lauter Musik. Dafür Natur und Landschaft satt. Abends wird im Hotel Bab el Wed das Essen auf einer Dachterrasse serviert. Marokkanische Berberküche aus Bioprodukten, die aus dem eigenen Garten stammen. Schlicht, üppig und sehr lecker. Die Hintergrundmusik dazu, die liefern die Frösche. Und ich spüre eine tiefe, angenehme Ruhe.
Und wenn Sie dorthin fahren, nach Tamnougalt, das der Autor dieses Reisetipps Jens Borchers so liebt, dann tun Sie es bitte mit dieser Musik auf dem Kopfhörer. Thank you.
Magada Susandi, Magada Susandi. Magada Susandi, Magada Susandi. Magada Susandi. Maganda Susandi, Shilali Abu Ala, Shi'anna Al-Aghya, Harmit Bika Al-Amqa, Zuru Sina Abu Laman, Ma'ala Susandi, Ma'ala Susandi, Ma'ala Susandi, Ma'ala Susandi.
Majid Beckers, der bringt zuverlässig in den Rhythmus des Landes. Der Tag auf Weltreise in Rabat, der African Blues des marokkanischen Musikers Majid Beckers, der basiert auf der Musik einstiger Sklaven aus den Ländern südlich der Sahara, auf der Musik der Gnawa. Dunja Sadaki, heute sind Migranten aus schwarzafrikanischen Ländern keine Sklaven mehr, aber illegal in Marokko. Wo sieht man die in der Hauptstadt?
Man sieht sie vor allen Dingen zum Beispiel am Hauptbahnhof oder an großen Verkehrsknotenpunkten. Da verkaufen sie Dinge, zum Beispiel Kaugummi, Schmuck, Dinge fürs Handy oder Taschentücher. Und so sieht man, aber man sieht auch legale Migration zum Beispiel einfach im Alltagsleben, wo man immer mehr Menschen, zum Beispiel auch Studenten aus Schwarzafrika sieht.
Und die Regierung, duldet die die?
Die marokkanische Regierung, würde ich sagen, hat einen Wandel auch vollzogen. Es werden jetzt sogenannte Carte de Séjour, also Aufenthaltsgenehmigungen, ausgesprochen und erteilt. Das war in der Vergangenheit für ein Jahr. Jetzt ist es neu, gibt es diese Karten für 3 Jahre. Also es hat sich auf jeden Fall was verändert.
Und wie ist das mit der Bevölkerung, mit den Hauptstädtern? Gibt es da Sympathien für die Nöte der schwarzafrikanischen Migranten? Werden die freundlich geduldet oder gibt es da auch mal Aggressionen?
Also ich würde sagen, es gibt hier in Marokko eigentlich, oder auch in Rabat hier in der Hauptstadt, ganz viele Facetten, wie die Marokkaner reagieren. Zum Teil haben sie natürlich Mitgefühl, Mitleid, auch wenn sie Frauen mit ihren Kindern in den Straßen betteln sehen. Aber es gibt manchmal auch durchaus, das habe ich auch selbst schon gesehen, kommt es zu Handgreiflichkeiten, man weiß dann nie warum mit diesen Verkäufern und dann hört man auch wirklich rassistische Beleidigungen. Und wenn man mit diesen Migranten redet, dann sagen die auch, ja, wir werden teilweise schlecht behandelt, zum Beispiel haben wir Probleme, Jobs zu finden oder auch einfach eine Wohnung zu mieten. Oder wenn wir eine Wohnung mieten, dann versucht man uns sozusagen auszubeuten. Also ist alles dabei. Mitleid, Empathie, aber es gibt auch Rassismus im Land.
Und aus welchen Ländern kommen diese schwarzafrikanischen Migranten?
Aus ganz unterschiedlichen Ländern Westafrikas. Man sieht Menschen aus dem Senegal, also natürlich vor allen Dingen aus dem frankophonen Teil Westafrikas.
Was Ihnen auch erleichtert, sich in Marokko, wo ja die Amtssprache Französisch ist, zu verständigen. Viele Illegale aber bleiben nicht in Rabat. Für Sie ist das ja nur ein Sprungbrett weiter. Manche ziehen in den Norden bis zu den hohen Zäunen der spanischen Enklave in Nordafrika, bis zur Stadt Ceuta, wo sie dann auch versuchen, über die Grenze zu klettern, was marokkanische Polizisten mehr oder weniger zuverlässig verhindern. Manche überqueren die Grenze allerdings auch durchaus legal und das sind nicht Schwarzafrikaner, sondern marokkanische Händlerinnen. Die dürfen zwischen Marokko und Ceuta rein und raus.
Es ist 7:30 am Morgen, als die Frauen auftauchen. Das Rattern und Klappern ihrer Handkarren kündigt sie an, bevor sie wirklich zu sehen sind. Jede zieht so einen Handkarren hinter sich her. Darauf werden später die Waren verstaut. Es sind harte, teilweise verhärmte Gesichter unter den Kopftüchern. Die Frauen hasten zu den Lagerhallen hier am Rande der Stadt Ceuta. Dort warten die Händler. Kaffee, Kakaopulver, Spülmittel bieten sie massenweise an. Gebrauchte Kleidung oder Schuhe auch. Decken, Handtücher. Der Umgangston ist rau. Die Frauen werden angeblafft, zur Eile gedrängt, manchmal beschimpft.
Oh,
Hastig werden Waren zusammengerafft, Kartons mit Klebeband irgendwie auf den Handkarren befestigt. 20, 30 oder 40 Kilo schieben, zerren und schleppen die Frauen auf den Handkarren zur Grenze. Erst kontrollieren die spanischen Grenzer, dann Marokkos Beamte. In Fnideq, auf marokkanischer Seite angekommen, warten schon die Händler, die die Waren dort weiterverkaufen. Die Frauen bekommen etwa 20 Euro für ihre Schlepperei. Fatima Al-Barudi verdient so ihr Geld. Sie ist 41 Jahre alt, geschieden und arbeitet seit 15 Jahren als Maultierfrau. Sie stellt sich abends in die Schlange vor der Grenze und wartet über Nacht darauf, morgens als eine der ersten nach Ceuta eingelassen zu werden. Wenn ich nach Ceuta reinkomme, kann ich 20 Euro am Tag verdienen, aber ich muss 90 Euro Miete pro Monat für meine Wohnung zahlen. Dazu kommen Strom und Wasser und ich habe 4 Kinder. Mit ihren 4 Kindern lebt sie in 2 kleinen Zimmern, daneben ist eine winzige Küche und eine Dusche. Fatima hat die Grundschule besucht, danach Teppichknüpfen gelernt und dann geheiratet. Nach der Scheidung war sie auf sich allein gestellt. So kam sie an die Grenze, dort gab es Geld zu verdienen, weil Ceuta eine besondere Stadt ist. Ceuta gehört zu Spanien, ein Erbe aus der Kolonialzeit. Spanien, Mitglied der Europäischen Union, handelte im Schengen-Abkommen aus, dass die marokkanischen Nachbarn aus der näheren Umgebung von Ceuta ohne Visum jeden Tag für eine begrenzte Zeit in die Stadt kommen können. Die Waren, die sie dort einkaufen, sind vergleichsweise billig. Erstens, weil Ceuta ein Freihafen ist, also keinen Zoll auf Importwaren erhebt. Zweitens, weil Marokko Ceuta nicht als spanisches Territorium akzeptiert. Ceuta gehört demnach zum Königreich Marokko. Also gibt es offiziell jedenfalls keine Grenze und deshalb keine Zollkontrolle. Aus diesem Wirrwarr entstand der wuselige Grenzverkehr zwischen dem spanischen Ceuta und dem marokkanischen Fnideq. Etwa 3000 Menschen drängen sich durchschnittlich pro Tag durch die enge Grenzanlage. Das hat immer wieder schreckliche Konsequenzen. In den vergangenen 8 Monaten kamen 6 Lastenträgerinnen ums Leben. Sie wurden totgetrampelt, als sie im dichten Gedränge des schmalen Grenzkorridors stürzten und unter dem Gewicht ihrer Lasten nicht schnell genug wieder auf die Beine kamen. Nach diesen Tragödien wurde der Zugang nach Ceuta beschränkt. Für Frauen wie Fatima Al-Barudi hat das Folgen. Früher konnte ich etwa 100 Euro am Tag verdienen. Jetzt ist alles anders. Ich verdiene nur noch etwa 20 Euro und darf nur 2-mal pro Woche nach Ceuta rein. Das geht nicht nur Fatima so. Vor der Zugangsbeschränkung waren immer mehr Arbeitssuchende in die marokkanische Grenzregion um Ceuta gezogen. Das Gebiet ist strukturschwach, keine Industrie, schlechte Infrastruktur, Jobs sind kaum zu finden. Deshalb verdingen sich viele als Lastenträger an der Grenze. Experten schätzen, dass der Grenzhandel zwischen Ceuta und Marokko pro Jahr ein Volumen im Wert von etwa 400 Millionen Euro hat. Weil aber jetzt immer weniger Lastenträger nach Ceuta hineinkommen, gehen diese informellen Jobs verloren. Gleichzeitig wird der Konkurrenzkampf zwischen denen, die es nach wie vor versuchen, immer härter. Die Lastenträgerinnen fühlen sich als Freiwild an der Grenze. Eine Frau, die ihren Namen nicht nennen will, beschreibt ihre Situation. Die Hilfskräfte der marokkanischen Polizei belästigen uns sexuell, vor allem die jungen Frauen. Wir werden von anderen Trägern mit Messern bedroht. Eine andere Lastenträgerin sagt, es gibt viel Gewalt untereinander. Die Frauen prügeln sich um die Plätze in der Warteschlange, sie schlagen sich mit den Lastkarren. Es ist ein Existenzkampf. Hauptsächlich Frauen, aber auch Männer konkurrieren darum, Lasten nach Marokko schleppen zu können. Andere Jobs? Die gibt es in dieser Region nicht, sagt Fatima Al-Barudi. Deshalb wird sie weiter zur Grenze gehen, solange sie kann.
Und Marokko spielt derzeit auch in der deutschen politischen Debatte eine große Rolle. Sogenannte Ausschiffungszentren sollen dort errichtet werden, die verhindern sollen, dass Menschen überhaupt nach Europa gelangen. Dunja, wie steht Marokko zur Einrichtung solcher Lager auf seinem Hoheitsgebiet?
Marokko hat dazu Nein gesagt, in der Vergangenheit schon. Der Außenminister Bourita hat jetzt in der vergangenen Woche gesagt, wir waren in der Vergangenheit dagegen, wir sind jetzt dagegen und wir werden auch in Zukunft gegen solche Pläne sein.
Also da machen die europäischen Staaten die Debatte ohne Rücksprache mit Marokko und anderen nordafrikanischen Staaten?
Ich glaube, dass Europa ja im Moment sehr mit der Nabelschau beschäftigt ist und sich erstmal intern sozusagen einig sein muss. Ich gehe davon aus, dass sie natürlich mit nordafrikanischen Staaten, die übrigens alle bisher Nein gesagt haben zu dieser Idee, dass sie mit denen in Kontakt treten werden. Man muss sagen, Marokko hat auch schon ein Abkommen mit der EU im letzten Dezember getroffen. Es erhält über 4 Jahre lang 35 Millionen Euro, um eben genau das zu tun, was die Europäer wollen, nämlich Migranten davon abzuhalten, nach Europa zu kommen.
Mhm. Zum Schluss noch, die illegale Migration nimmt ja gerade wieder zu, die nach Spanien. Kontrolliert Marokko nachlässiger als früher?
Ich würde nicht sagen, dass Marokko nachlässiger kontrolliert. Üblicherweise schirmen die marokkanischen Sicherheitskräfte ihre Seite des Grenzzauns sehr, sehr effektiv und auch brutal ab. Aber man hat so in der Vergangenheit immer wieder beobachtet, wenn die Marokkaner im Clinch liegen mit der EU, dann kann es immer sein, dass das sozusagen nachlässiger passiert. Das ist in der Vergangenheit schon geschehen, sogar so weit, dass auch ein Ministerium in der Vergangenheit schon gesagt hat oder verkündet hat, es könne sein, weil wir uns gerade im Clinch befinden, dass es einen neuen Zustrom von Migranten gibt. Also, dass Marokko sozusagen diese Migranten auch als politische Waffe gegen Europa einsetzen kann.
Damit ist, liebe Dunja Sadaki, der Tag in Rabat beendet. Und ich nehme an, Ihr Arbeitstag auch. Wo gehen Sie jetzt hin?
Ich werde jetzt noch auf eine Veranstaltung gehen. Und da geht es um die Sexualerziehung in Marokko, die es leider noch nicht wirklich gibt.
Na dann, schönen Abend noch. Das war der Tag auf Weltreise in Rabat. Mein Name ist Claudia Sauter. Morgen ist London dran. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.